Jenny, wir müssen reden.
Du hast mir meinen Spruch geklaut, Hanna.
Ich habe dir deinen Spruch geklaut. Das merken zumindest die Personen, die regelmäßig zuhören bei uns. Denn eigentlich kommt die Frage ja immer von dir gestellt an mich. Heute drehen wir den Spieß mal um. Und das hat auch einen guten Grund, weil wir natürlich heute ein bisschen die Rollen tauschen.
Wir
Und
probieren es
zwar,
zumindest.
genau, und zwar, weil du eigentlich heute der Gast der heutigen Sendung bist, beziehungsweise der Spezialist. Und wir haben ja immer die Gewohnheit hier bei uns, dass die Person, die zu Gast ist, rechtfertigen muss, was sie denn dazu befugt, heute über Basketball zu sprechen. Das haben wir ja schon getan in unserer ersten Folge. Heute sprechen wir aber über Athletiktraining im Basketball. Und das hat auch einen guten Grund. Und den kannst du ja vielleicht einmal ganz kurz erläutern, um sozusagen einmal die Vorstellung zu deiner heutigen Rolle zu erklären.
Ja, ich versuche mal, mich selber zu legitimieren. Ich dachte eigentlich, du schmierst mir jetzt wieder so ein bisschen Honig ums Maul, aber dann muss ich das selber tun oder mich dezent zurückhalten und einfach ganz kurz erzählen, warum ich glaube, dass ich ein wenig über Athletiktraining erzählen kann heute. Und zwar habe ich in den letzten Monaten eine Athletiktrainerinnenausbildung absolviert und abgeschlossen vor wenigen Tagen. Nämlich in Köln in Verbindung mit der Trainerakademie Hochschule in Köln und in Verbindung mit dem DOSB, dem Deutschen Olympischen Sportbund, eine ja, offizielle Athletiktrainerinnen-Ausbildung abgeschlossen. Ich sag mal, es gibt da ja verschiedenste Angebote in diesem Segment. Manche mehr dubios als die anderen, irgendwie online innerhalb von 3 Tagen zur Athletiktrainerin. So war das nicht. Ich war 5-mal in Köln, 5-mal 3 Tage in Köln. Das war immer ziemlich intensiv und ziemlich vollgepackt mit Informationen, durch viele ExpertInnen, die da doziert haben. Es war sehr interessant. Aber ja, jedes Mal, wenn ich nach Hause gefahren bin, hat der Kopf geraucht und irgendwie habe ich versucht, die Sachen, die ich gehört habe, gelernt habe, mit denen ich konfrontiert wurde, zu sortieren und auf meinen Alltag runterzubrechen. Jetzt probiere ich mich immer mal so ein bisschen aus in meinem Alltag, habe schon Sachen angepasst und implementiert, die ich gelernt habe. Aber sicherlich wird das in den nächsten Wochen und Monaten auch noch weitergehen, die Bastelei, sage ich mal.
Dann will ich eine Sache nochmal vorwegnehmen, nämlich dir dazu zu gratulieren. Ich habe das ja so ein bisschen mitbegleitet, also
Ja, du hast
mitbegleitet,
jeden Morgen auf meinem morgendlichen
genau.
Spaziergang in Hennef eine Sprachmemo gekriegt. Ich habe
Genau.
direkt die Inhalte, die ich gelernt habe, an dich weitergegeben.
Unserer privaten Beziehung ein paar Insights, aber natürlich haben wir oft auch über die Themen gesprochen, die du dann da mitgenommen hast und das wollten wir jetzt zum Anlass nehmen. Erstmal natürlich, dass du das jetzt abgeschlossen hast und zum anderen auch, weil wir uns natürlich deshalb auch in der letzten Zeit viel über das Thema unterhalten haben. Und wenn man, glaube ich mal, die Menschen fragt, was sind sozusagen die Themenfelder, wo sich Basketball in den letzten Jahren, Jahrzehnten am meisten entwickelt hat oder was unterscheidet eigentlich den heutigen Basketball von dem Basketball von vor 10, 20, 30 Jahren. Dann gibt es, glaube ich, zwei Dinge, die oft genannt werden. Das eine sind technische Fertigkeiten, Skills, und das zweite große Thema ist das Thema Athletik. Ich glaube, das ist einer der oder eins der Elemente im Basketball, die sich in den letzten Jahren wirklich am exponentiellsten weiterentwickelt haben. Und dann nehmen wir das heute mal zum Anlass und sprechen darüber.
Stimme ich dir absolut zu. Ich glaube, das ist auch nicht exklusiv nur für die Sportart Basketball, sondern das geht
Genau.
durch alle Sportarten, die wir so kennen, durch. Vor allem natürlich auch, ja, wenn wir uns jetzt mal auf Mannschaftssportarten konzentrieren, ich sage mal, Leichtathletik hatte ja vorher auch schon einen ganz anderen Fokus auf Voraussetzungen, athletische Voraussetzungen, aber in den Spielsportarten ist das schon exponentiell gestiegen, das Anforderungsprofil auch an die Athletik von AthletInnen. Ziemlich interessant. Ich kann so abschließend sagen, oder auch für jedes individuelle Modul, was ich da absolviert habe von den 5, je mehr man lernt, desto weniger weiß man.
Je mehr man lernt, desto mehr stellt man fest, wie wenig man eigentlich weiß, ne?
Exakt. Ich würde jetzt von mir schon mal behaupten, dass ich mich auch vorher mit Athletik beschäftigt habe und da auch eine Affinität für habe und ja auch seit ich die Basketballschuhe an den Nagel gehängt habe, da sehr viel Zeit mit verbringe. Aber es gibt einen sehr, sehr großen tiefen Graben, der sehr, sehr dunkel war, der es jetzt immer noch ist, aber so eine
Ein
Taschenlampe
Blindspot.
ist reingefallen, so eine Taschenlampe ist reingefallen und ja, purzelt so diesen Graben runter und leuchtet immer mal woanders hin und ist auf jeden Fall ziemlich interessant, was es da überall so zu erfahren gibt.
Vor allen Dingen sieht man auch mehr Dinge, ne? Ich glaube, wenn man sozusagen seinen eigenen Fokus in einem bestimmten Bereich lenkt, dann merkt man plötzlich, wie viele Bereiche eigentlich von diesem Gebiet betroffen sind. Jetzt konkret das Thema Athletik, wenn man sich mal überlegt, was findet eigentlich vor dem, auf dem, während des Spiels, während des Trainings, nach dem Training, vor dem Training, im Alltag statt, also wenn man auch über Talent, Talententwicklung, Genetik, was auch immer, der Prozentsatz, den Athletik im Leben eines Athleten und in der Sportart Basketball spielt, ist wahrscheinlich viel höher, als man im ersten Moment meint, oder?
Ja, absolut. Es ist eine gute Überleitung, weil diese Frage wollte ich dir eigentlich auch stellen. Diese Frage wurde mir oder uns, meinem Ausbildungsdurchgang, nämlich auch gestellt. Wir sollten mal so ein bisschen reflektieren. Da sind also ganz, ganz unterschiedliche Sportarten vertreten. Wir waren 25 verschiedene Leute in meinem Ausbildungsdurchgang und wir hatten ganz unterschiedliche Sportarten. Natürlich gab es ein paar Fußballer, Fußballerinnen, wir hatten Eishockey dabei, wir hatten Ski Alpin dabei, wir hatten paralympisches Reiten dabei, wir hatten Bahnradfahren, was hatten wir noch? Hockey, wir hatten Wasserball, wir hatten Lacrosse, also super unterschiedliche Einblicke, die ich da auch gewinnen konnte. Und eine unserer ersten Aufgaben war es, eben sich so ein bisschen mit der eigenen Sportart oder der Sportart, die man da vertritt, auseinanderzusetzen und mal zu fragen, wie hoch ist denn der Anteil von Athletik eigentlich an der Sportart? Ich habe mich damit, ja, super schwer habe ich mich damit nicht getan, aber ich bin irgendwie, habe ich mich so ein paar Tage damit beschäftigt, mit dieser Aufgabe und auch mit der konkreten Frage. Und irgendwie jeden Tag bin ich aufgewacht und habe meine PowerPoint, die ich einreichen musste, wieder neu bearbeitet und diese Zahl wieder neu hingeschrieben oder verändert. Am Ende bin ich, und du kannst ja mal sagen, was du davon hältst, bei über 30% angekommen. Also ich habe gesagt, zwischen 30 und 40%.
Ich hätte wahrscheinlich gefühlt sogar noch ein bisschen höher geschätzt, obwohl
Oh, noch
natürlich
höher,
30,
okay.
ja, weil ich schon glaube, dass einfach so viele Dinge, die natürlich wir erstmal als nicht nennenswert betrachten oder vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben, weil wir mit Athletik natürlich vielleicht auch sehr, sehr, sehr spezielle Fähigkeiten, spezielles Training oder spezielle Kompetenzen verbinden, dass aber natürlich der athletische Zustand auch auf ganz viele Bereiche Einfluss hat, die man wahrscheinlich gar nicht so auf dem Schirm hat. Regeneration, Atmung, all diese Themen. Und wenn man das alles in einen Topf schmeißt, dann kommt wahrscheinlich eine relativ hohe Zahl raus. Ich wäre wahrscheinlich ein bisschen drüber gelandet, über 30%, aber gibt es eine Auswertung?
Nee,
Oder ist das,
also
ah, okay,
es
ah,
gibt auch nicht so richtig oder falsch, ne? Also wie du schon sagst, und das war ja auch genau das, was ich letzten Endes geschildert habe, so über 3, 4, 5 Tage hinweg jeden Morgen aufgewacht und irgendwie drüber nachgedacht oder den Tag über drüber nachgedacht und dann, ah nee, doch mehr, ah nee, ist vielleicht doch weniger und so weiter und so fort. Und da hast du ja schon über den Tellerrand hinausgeguckt, ne? Also wenn wir über eine Regenerationsfähigkeit sprechen, dann spielt natürlich auch die Athletik oder der athletische Zustand einer Athletin, eines Athleten auch eine Rolle. Aber allein, wenn man mal überlegt, was machen wir denn eigentlich so auf dem Basketballfeld, ne? Also klar, wir laufen vorwärts, rückwärts, seitwärts. Das sind ja auch schon mal drei verschiedene Sachen. Wir haben dann die Richtungswechsel, um uns eben in unterschiedliche Richtungen zu bewegen. Wir springen. Wir verteidigen, ne? Das ist dann irgendwie nicht laufen, sondern das ist dann nochmal in so Sidesteps
Lateral.
oder Slides. Wir haben halt einen Ball in der Hand. Klar ist der jetzt nicht irgendwie überragend schwer, aber es ist ja trotzdem irgendwie ein Gewicht, was beim Werfen, beim Dribbeln, beim Passen bewegt werden muss. Da braucht man auch eine Kraft. Wie weit kann ich vom Korb weg sein, ne? Wie weit kann ich hinter die Dreierlinie rutschen, um da trotzdem noch treffen zu können, meine Würfe? Das sind ja alles Sachen, die durch die Athletik bestimmt sind.
Auch technische Elemente, ne? Also wie führe ich sozusagen ein Dribbling aus, einen Pass aus, einen Wurf aus? Das hat technische Elemente, das hat mit Sicherheit auch mentale Elemente, aber das hat natürlich alleine, dass ich es ausführen kann, setzt ja oft muskuläre Voraussetzungen voraus, die dann auch wieder ein Thema der Athletik sind, ne? Also wenn man das ganze Thema Koordination, kognitive Fähigkeiten mit reinschmeißt in den Topf Athletik, sind das natürlich einfach unheimlich viele Parameter, die das Thema Athletik breit gefasst mit einschließen in Bezug auf Sport oder auf Basketball im Speziellen in diesem Fall.
Da kann ich eine kleine Anekdote erzählen. Hatten wir eigentlich letzte Woche erst oder in der letzten Folge vielmehr, ich sage mal letzte Woche. Eins meiner ersten Trainings bei dir in Wolfenbüttel war noch kein, ich weiß nicht, ob wir schon mit Mannschaftstraining angefangen hatten. Es war auf jeden Fall irgendwie, vielleicht war es ein Mannschaftstraining, es war aber auf jeden Fall Guards und, also Guards haben exklusiv trainiert, separiert von den anderen. Und du sagtest dann so, ja, wir machen irgendwie, nachdem wir Ballhandling gemacht haben oder so, machen wir Finishes am Brett mit Board-Touch. Und jetzt verrate ich sehr, sehr viel. Erstens über meine Körpergröße. Die Menschen, die mich kennen, wissen, ich bin nicht allzu groß. Trotzdem über dem Durchschnitt der deutschen Frauen. Aber als Basketballerin bin ich ja doch eher klein gewachsen. Und dann verrate ich vielleicht auch über meinen damaligen Fitnesszustand, dass ich dich angeguckt habe. Es hatte vorher noch nie, wirklich noch nie, ein Trainer oder eine Trainerin zu mir gesagt, und für dich war das irgendwie so normal. Und dann kommt halt Theresa Simon als erste in der Reihe und macht so ganz locker noch den Board-Touch-Layup. Und ich gucke so und ich denke so, wo bin ich hier gelandet? Also ich habe dann halt einfach normale Layups gemacht, weil ich natürlich keinen Board-Touch kann.
Es geht nicht darum, ihn zu können, sondern um ihn zu versuchen. Das war
Zum
das,
Versuchen.
was immer sozusagen in meiner Wahrnehmung des Ganzen, es zu normalisieren, so zu tun, als ob es vollkommen normal ist, was oft dazu führt, dass, oder im Fall von Theresa Simon, für Theresa Simon war das auch normal, aber hätte man das
Ja.
nicht normalisiert, hätte sie es wahrscheinlich gar nicht versucht. Und sozusagen, das war eigentlich immer die Idee dahinter war, dass man halt Korbleger macht mit Maximalsprungansatz. Ne? Also nicht einfach nur sozusagen eins, zwei Stolper, sondern wirklich bei den Korbleger mit Board-Touch, auch wenn man es dann am Ende nicht schafft, trotzdem immer Maximalhöhe versuchen, beim letzten Sprung rauszuholen. Ja.
Ja, also ich habe nie einen Korbleger oder Layup-Variation mit Board-Touch gemacht. Theresa
Wobei beim
Simon hat das
Thema,
regelmäßig gemacht.
wie viel kann Athletik rausholen und was ist genetisch determiniert und was geht und was geht halt nicht mit Training. Aber das kommt vielleicht später noch. Vielleicht kommen
Ja,
wir dazu später noch.
absolut, absolut. Oder wir sind beim Thema Coaching. Versteckt vermitteln, dass eben maximal gesprungen wird, ne? Also wir sehen, hier ist viel drin in der Folge.
Oder wie kann man überhaupt Athletiktraining machen oder wie kann man Athletik trainieren? In welchem Kontext ist Athletiktraining immer? Wir gehen in den Fitnessraum und arbeiten dort. Oder ist Athletiktraining auch oder kann Athletiktraining auch Training in der Halle, im Spiel und so weiter sein? Und vor allen Dingen auch, wie und wann?
Ja,
Vielleicht eine gute Überleitung.
absolut.
Spiel ich den Ball mal zu dir rüber? Wie trainiert man eigentlich Athletiktraining, Jenny? Das kann ich dich jetzt ja fragen. Und
Ja.
ich weise darauf hin, dass die durchschnittliche Länge unseres Podcasts ungefähr 1 Stunde 15 ist.
Ja, keine Sorge, ich werde
Das
jetzt nicht
bitte ich dich
irgendwie
zu berücksichtigen.
die 1000 Unterrichtseinheiten, die ich genießen durfte in den letzten Monaten hier wiedergeben. Ich glaube, bei der Frage muss man so ein bisschen gucken oder muss man zuerst gucken, mit wem trainiert man denn oder was für eine Mannschaft betreut man, ne? Wir haben ja die verschiedenen Treppenstufen, nenne ich es jetzt mal, wenn wir von Urschleim bis Spitzenleistungssport schauen. Und dann haben wir natürlich erstmal so eine allgemeine Grundausbildung, ne? Das kann irgendwie eine Ballsportschule sein oder das kann irgendwie so eine ganz allgemeine Spielstunde sein, wie es ja auch einige Vereine, vor allem auch so Mehrspartenvereine anbieten. Na, erstmal so eine Grundsportlichkeit ausbilden. Aber natürlich gibt es auch Vereine, Sportarten, die dann auch schon unter dem Alter von 10 richtiges Training in der Sportart anbieten. Aber so bis U10 spricht man eigentlich von der Grundausbildung. Und da würde ich jetzt noch nicht mit exklusiven athletischen Inhalten irgendwie anfangen. Da geht es ja viel um, ne, eine Grundsportlichkeit ausbilden, verschiedene Bewegungsarten, krabbeln, laufen, vorwärts, rückwärts, seitlich, rollen und so weiter und so fort auszubilden. Und
Da
dann
würde ich
kommen wir
gleich mal
aber,
einhaken, aber
ja,
beende
mach mal.
erst mal.
Nee, nee, weil sonst bin ich ja mit meinem Vortrag dann schon so wieder weit weg davon, dass das vielleicht nicht mehr passt.
Weil das immer, finde ich, so genau ein Gedanke ist. Es gibt ja bestimmte ganz klassische Bewegungsmuster im Athletiktraining, von denen ich schon glaube, dass man die mit ganz kleinen Kindern trainieren kann. Also ob das jetzt exklusive Athletiktraining-Inhalte sind, aber es gibt bestimmte Bewegungsmuster. Ich nehme mal zum Beispiel einen Bear-Crawl oder einen Vierfüßerstand oder klassische Push- oder Pull-Bewegungen, die ja, die man sozusagen in einem sehr, sehr, sehr sophisticated Athletiktraining umwandeln kann, aber die man auch einfach machen kann. Ne? Also Kinder, die
Spielerisch.
spielerisch, genau.
Ja,
Also
absolut.
krabbeln, kriechen, an einem Seil hochklettern, ein
An
Seil
einem Seil
ziehen.
festhalten, schwingen.
Genau. Das sind ja schon auch klassische Bewegungsmuster, die man auch im Erwachsenenalter trainiert, in Sessions mit Athletiktrainern, die man aber durchaus in der richtigen Anwendung, mit der richtigen Korrektur auch schon im Bereich unter 10 trainieren kann und vielleicht sogar trainieren sollte, weil es Inhalte sind, die gut vermittelt und koordinativ gelernt natürlich später nach hinten raus einem einen unheimlichen Vorteil verschaffen in den Sportarten, die man betreibt, aber natürlich auch im Leben.
Ja, vielleicht war das auch ein bisschen verwirrend von mir ausgedrückt, aber ich meinte eben so mit spielerisch, dass man eben nicht jetzt sagt, okay, und du machst jetzt 10 Kniebeugen und danach machen wir 10 Push-ups und danach machen wir das und das und das, sondern eben, keine Ahnung, was habe ich früher in der Kindersportschule in Hannover gemacht? Ich habe halt irgendeinen Parcours aufgebaut und den thematisch irgendwie, heute sind wir im Dschungel und das Seil ist die Liane, an der sich Tarzan von A nach B schwingt, den Kindern vermittelt, oder das sind die Flusssteine und über diese Flusssteine musst du balancieren, sonst fällst du in den reißenden Fluss. Oder gucken wir
Boden ist
uns
Lava.
Boden ist Lava, genau. Oder gucken wir uns Spielplätze an. Was gibt es an Spielplätzen eigentlich so für Geräte, mit denen die Kinder in Anführungsstrichen spielen oder in Anführungsstrichen trainieren? Ja, da gibt es irgendwie so schräge Netze, wo sie hochkrabbeln, wo sie sich auch ziehen. Da gibt es irgendwie so Stangen, ne? Also wo sie sich hochklettern, hochziehen können. Da gibt es auch Sachen zum Balancieren, da gibt es Sachen zum Hangeln. Gut, bei der Rutsche weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so, welches Bewegungsmuster trainiert wird, aber macht halt Spaß. Ja, also da finden wir diese Sachen auf jeden Fall auch wieder.
Und witzigerweise, jetzt gehen wir in so einen Bereich rein, wo auch bei mir sich plötzlich wieder so längst verschlossene Schubladen öffnen. Bestimmte Bewegungsmuster ja im Kindesalter auch aufgrund von noch vorhandener Mobilität auch viel natürlicher sind und viel einfacher umzusetzen sind. Also wenn man mal beobachtet, wie Kleinkinder, wenn die spielen auf dem Boden, die sitzen ganz oft automatisch in einer tiefen
Mit so einem Deep
Kniebeuge.
Squat, ja.
Ja. Ich auch, wenn ich zu Hause mit meinem Lego bastel, übrigens.
Ja, also ich weiß
Mein
das auch
Kind
von
setzt sich
meinen Eltern.
automatisch
Die
so hin,
sitzen
ne?
einfach 2 Stunden in dieser Position und haben gar keine Probleme. Es ist für mich unbegreiflich. Aber auch das finde ich interessant. Beweglichkeit ist ja quasi die einzige athletische Fähigkeit, die ihren Peak im Kindesalter erreicht. Die wird eigentlich nur schlechter im Gegensatz zu den anderen, die besser werden sollten. Also für die Beweglichkeit muss man halt auch echt was tun, damit die nicht allzu sehr abfällt, weil die oft auch eine Rolle spielt bei Bewegungsausführung, Bewegungskompetenz und dann eben auch Kraftentwicklung, Kraftentfaltung in einem Athletiktraining.
Und Verletzungsprävention.
Absolut.
Wenn man über Performance-Leistung spricht, dann ist die wichtigste Performance-Leistung, die eigentlich jeder Athletiktrainer oder jeder Sport oder jeder Trainer erstmal absolvieren muss oder erreichen muss, ist, dass der Spieler, die Spielerin überhaupt einsatzfähig ist. Ne? Also nichts tut mehr weh als eine verletzte Spielerin oder ein verletzter Spieler. Also wir gehen gar nicht über Leistungssteigerung, sondern erstmal Leistung überhaupt möglich machen, dadurch, dass man halt gesund durch eine Saison oder im besten Fall gesund durch eine Karriere kommt.
Ja, und du redest aus der Trainerinnenperspektive, aber auch den AthletInnen tut ja nichts mehr weh, als an der Seitenlinie zu stehen und nicht mitmachen zu können, ne? Und das ist eben so dieser Prozess, und das habe ich ja auch schon oft hier im Podcast erwähnt, dass das ja so ein bisschen mein Ziel in meiner Rolle an der Sportschule ist, sehr, sehr früh mündige AthletInnen zu erziehen oder AthletInnen. Ich habe ja keine Jungs, mit denen ich da trainiere. Es ist ja ein reines Mädchenprogramm, aber eben den sehr, sehr früh bewusst zu machen, was alles hinter, ey, ich habe Bock auf Basketball spielen, im Leistungssportkontext steht und was da alles dazugehört. Und für die einen ist das halt, und da sind wir auch wieder beim Thema Genetik, ich muss halt vor jedem Training 10 Minuten meine Übungen machen, weil ich mich sonst wieder verletze. Für andere heißt es halt, ich komme 1 Minute vor Trainingsbeginn, ziehe meine Schuhe an und bin ready, ne? Also das sind eben ganz individuelle Voraussetzungen dann, genetische Voraussetzungen. Da habe ich noch nicht den goldenen Weg gefunden, glaube ich. Ich arbeite weiter dran, wie mir das gelingt, dass sie das frühzeitig realisieren, ne? Jetzt ist wieder irgendwie Erkältungssaison. Wie oft stehe ich irgendwie früh im Training und habe Mädels gesehen, die ohne Schal, ohne Mütze vom Bus oder von der U-Bahn zur Schule laufen und aber schon 3-mal krank waren dieses Schuljahr. Und da sind wir noch nicht mal beim Thema Athletik. Da sind wir beim Thema, ich passe auf meinen Körper auf, damit mein Körper Leistung erbringen kann.
Übrigens auch eine Anekdote zu.
Ja.
Aber dann steigen wir wieder in die Materie ein. Nämlich eine Anekdote von Arik Schiebeck, ein israelischer Basketballtrainer.
Okay.
Eigentlich sehr bekannt. Mittlerweile leitet er, glaube ich, das Nationalmannschaftsprogramm in den Niederlanden. Als ich ihn kennengelernt habe, war er noch Nationaltrainer in Israel. Und der hatte mir aber mal erzählt von einer Erfahrung, die er hatte mit Tony Parker. Da ist er mit Tony Parker im Fahrstuhl gefahren und irgendwie sind sie dann im Fahrstuhl ins Gespräch gekommen. Und er hat ihn gefragt, warum er vor den Spielen eigentlich immer so spät erst ins Warm-up auf dem Feld eintritt. Sagte mal, das ganze Team ist immer schon längst in Layups, nimmt ein paar Würfe, während du noch am Rand bist und deine eigenen Übungen da machst. Und es zielt eigentlich so ein bisschen, war so ein bisschen so eine kritische Frage, weil er sich eigentlich immer so absondert vom Team in der Vorbereitung. Und da hat er aber drauf geantwortet. Und er sagt, du, wenn ich mich selber als Spieler charakterisiere, dann ist das, was ich am wenigsten brauche im Spiel oder womit ich mich am wenigsten vorbereiten muss oder mit beschäftigen muss, weil es eh meine Stärke ist Dribbling, Würfe nehmen, das mache ich den ganzen Tag. Ich habe aber ein echtes Problem mit meinem Körper. Das heißt, in der Phase, wo ich mich aufs Spiel vorbereite, für mich ist es viel wichtiger, um unverletzt aus dem Spiel rauszugehen, um meine Gelenke, meine Muskeln auf die Belastung vorzubereiten. Ich brauche einfach in meinem Alter so viel Zeit. Und für den Rest, den ich eigentlich gut beherrsche, da reichen mir 10 Minuten. Aber für alles andere brauche ich halt 30, 40 Minuten, sonst bin ich nicht einsatzfähig und sonst bin ich nicht belastbar und setze mich eigentlich im Risiko aus, dem ich mich nicht aussetzen möchte. Das ist wahrscheinlich das, was du sagst. Lernen, seinen eigenen Körper zu kennen, lernen, in seinen Körper reinzuhören, zu wissen, wann bin ich eigentlich ready, was braucht mein Körper, um Leistung abrufen zu können und dann das auch selbst steuern zu können und selbst entscheiden zu können. Aber
Kleiner Fun Fact hier am Rande. Tony Parker wird im kommenden Jahr die U17-Nationalmannschaft von Frankreich bei der Weltmeisterschaft männlich betreuen. Finde ich interessant. Würde ich mir vielleicht mal so ein Spiel angucken. Nicht live natürlich, aber gibt es ja bei YouTube. Finde ich interessant, was Tony Parker so für ein Coaching-Typ ist.
finde ich auch interessant, obwohl ich finde, also es würde mich überraschen, wenn er mich überraschen würde. Ich habe schon eine Vorstellung davon, wie
Wie
er
viel
als
Kryptik kann man in einen Satz packen? Antwort: Hanna.
Ja. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich
Ich,
verstehe,
also
was du
ich,
meinst.
genau, sehr gut.
Ich hoffe, alle, die
Aber
uns zuhören, auch.
das hoffe ich auch. Aber um mal wieder konkret zu werden, weil das ist ja auch immer so ein bisschen Ziel unseres Podcasts, dass man auch jeder was mitnehmen kann für sich zu Hause in sein eigenes Training. Ich würde es mal behaupten, wahrscheinlich ein Großteil der Trainer oder die Personen, die uns zuhören, arbeiten wahrscheinlich genau wie du auch im Jugendbereich. Wenn man mal so runterbrechen würde, Bereich U12 bis U14, U14 bis U16, wenn du jetzt mal so ein, weiß ich, geht nicht, aber wenn du jetzt mal so ein einfaches Grundlagenrezept für, wie sollte eigentlich Athletiktraining in diesen Altersklassen aussehen, wenn du das mal hier skizzieren müsstest, was wären so wichtige Punkte, wo du glaubst, da muss man zumindest, die muss man auf dem Schirm haben und da muss man hingucken und das muss man dann mit Inhalten füllen?
Ja, das mache ich natürlich sehr gern. Du hast gerade ja selber schon erwähnt, dass das gar nicht so einfach ist und es nicht diesen One-Fits-All-Weg oder die One-Fits-All-Lösung gibt. Vielleicht noch, um diese Treppenmetapher abzuschließen. Wenn wir also eine Stufe weitergehen von der allgemeinen Grundausbildung, haben wir dann eben das Grundlagentraining, was ich so als U12, U14 einsortieren würde in unserem Kontext beim Basketball. Danach folgt dann das Aufbautraining. Vielleicht das zweite U14-Jahr bis zur U16 hin. Und dann haben wir das Anschlusstraining, was ich bei einzelnen Spielerinnen auch schon im zweiten U16-Jahr sehe, dass es da startet und dann in der U18 aufwärts. Und dann, je nachdem, ob man diesen Weg verfolgt, schließt dann noch das Hochleistungstraining an. Genau, und ganz grundsätzlich muss man natürlich schauen, was hat man für Bedingungen, was hat man für eine Halle, wie groß ist die Halle, wie viele Kinder hat man im Training. Aber ich finde, oft ist das auch so eine, ich sage es jetzt mal vielleicht etwas negativ konnotiert, Ausrede, vor der sich TrainerInnen verstecken und sagen, ja, und ich habe ja nur ein Hallendrittel und ich habe nicht so viel Platz und ich habe gar kein extra Zubehör, ich kann gar kein Athletiktraining machen, keine athletischen Inhalte. Beziehungsweise, was man eben auch oft von Sportartentrainerinnen hört, ist, ja, wir haben gar keine Zeit, wir müssen die ganzen basketballerischen Inhalte ins Training reinpacken. Mag ja alles sein, aber vor allem im Grundlagen- und Aufbautraining hat man schon noch viele, viele Möglichkeiten, eben anschließend an das, was wir gerade schon in der allgemeinen Grundausbildung gesagt haben, viele Sachen, viele athletische Inhalte in so einen Warm-up zu verpacken oder in einem Warm-up zu verstecken. Ja, vielleicht auch spielerisch. Dann merken das die AthletInnen gar nicht, dass man irgendwie in Anführungsstrichen Athletik macht, sondern die denken irgendwie, oh, das ist ein cooles Warm-up-Spiel, oh, das ist irgendwie eine witzige Sache, die wir hier machen, eine coole Competition und kriegen gar nicht so richtig mit, dass sie maximal sprinten, dass sie maximal springen. Ja, wie die Anekdote, die wir hatten mit den Board-Touches. Also kleine Spiele irgendwie, sei es Steinschere, Papier an der Mittellinie. Gewinner ist Fänger, der andere muss weglaufen. Ne? Solche Geschichten kriegt man immer irgendwie eingebaut. Kombination von Ballhandling und Fußarbeit, was der Athletik natürlich auch dient. Das kann man ganz, ganz einfach ein-, zweimal die Woche 15 bis 20 Minuten ins Training einbauen. Man kann dann natürlich auch so eine Geschichten machen wie Belohnungen, wie ich es ja immer nenne. Ja, verlierende Mannschaft macht 15 Push-ups, Kniebeuge, Sprünge, was auch immer, dann hat man auch zumindest in Teilen athletische Inhalte, die man da integriert. Und dann, wenn man leistungsorientierten Basketball oder leistungsorientierten Sport spielt, sollte man natürlich dann im Aufbautraining schon irgendwie schauen, dass Athletiktraining fester Bestandteil der Trainingsplanung und auch der Trainingswoche der AthletInnen ist. Natürlich angepasst an die Saisonphase, in der man sich befindet. Aber da, je nachdem, was man wieder für Bedingungen hat, kann man schon auch mit Zusatzgewicht arbeiten, wenn man das hat, ja. Und sei es irgendwie zwei Wasserflaschen, zwei gefüllte, sei es irgendwie drei Spieler oder vier SpielerInnen halten eine Bank fest und tragen die oder halten die hoch, pushen die hoch. Medizinbälle findet man eigentlich auch in allen möglichen Hallen. Man macht damit irgendwie Kniebeuge. Also findet man ein ja, altes Vorurteil, was ich leider auch schon gehört habe in meiner Arbeit an der Sportschule, ist, oh mein Gott, zusätzliches Gewicht im Wachstum, das ist ja verrückt, das kann man nicht machen, das ist schädlich. Das Beispiel, was mir ein Kollege vom Olympiastützpunkt in Berlin hier dazu gesagt hat, zu dieser Aussage, weil ich mich damit oder mich mit ihm darüber unterhalten habe. Er meinte, also wenn die Kinder im heranwachsenden Alter zur Bahn rennen, die Treppe runterrennen, dann die letzten drei Treppenstufen irgendwie runterspringen oder aus dem Bus aussteigen oder, dann wirkt zum Teil das Mehrfache des Körpergewichtes auf diese Gelenke. Und wenn es dann irgendwie heißt, nimm keinen 5 Kilo Medizinball für Kniebeuge mit dazu, ist das einfach falsch. Ja, natürlich muss man darauf achten, dass die Bewegungsausführung richtig ist, dass das kontrolliert stattfindet und dass das nicht irgendwie während eine Verletzung vorhanden ist oder während eine Verletzung festgestellt wurde, durchgeführt wird. Aber ansonsten ist es sogar eher positiv, dass man sowas macht, auch in dem Alter. Genau, und dann, je nachdem, wie weit nach oben wir dann noch rutschen wollen, wenn wir im Anschlusstraining sind, sollte man natürlich dann irgendwie schauen, dass man auch Screens oder Tests durchführt, um auch ein individualisiertes Athletiktraining durchführen zu können. Man sollte dann auch so in Richtung Monitoring gehen, ja, dass man irgendwie Vorbelastungen trackt, Krankheiten, Verletzungen trackt, tägliche Wohlbefindensabfragen macht, um dann eben ganz individuell mit den AthletInnen zu arbeiten. Kannst du daraus was mitnehmen, Hanna? Was ist jetzt der goldene Weg? Athletiktraining geht immer.
Also die Training geht immer. Ich hätte das sogar noch ein bisschen weiter ergänzt, weil du das ja ganz gut gesagt hast. Ich glaube, Athletiktraining geht immer und überall und auf kleinstem Raum. Die Frage ist halt immer, welches Ziel, ne? Oder mit was ist sozusagen, Athletik ist ja sehr breit gefasst, ne? Also zu sagen, ich kann kein Athletiktraining machen, weil ich habe nicht die Ausrüstung, ich habe nicht den Platz, ich habe nicht das Equipment, kommt mal drauf an. Welchen Teil von Athletiktraining willst du denn machen? Jetzt komme ich wieder in meine ganzen Synapsen klapsen jetzt wieder übereinander. Also ich sage, wenn ich Hypertrophietraining machen will, dann ist das schwierig ohne Gewicht. Es ist aber nicht unmöglich, weil isometrische Übungen und so weiter kann man auch immer machen. Aber ich sag mal, jetzt im allgemeinen Verständnis für bestimmte Trainingsübungen ist es wichtig, vielleicht eine bestimmte Anzahl an Gewicht zu haben oder für ganz gezieltes Training mit einem ganz gezielten Sportler oder ganz gezielten Sportlerin. Es ist schwer, Ausdauertraining zu machen, wenn ich irgendwie nicht laufen kann. Es ist schwer, Sprungkrafttraining zu machen, wenn ich keinen Platz habe zu springen. Und es gäbe immer trotzdem Lösungen. Und ich glaube, dass es halt extrem wichtig ist. Und deshalb glaube ich, wichtig, dass es ist wichtig, dass sich die Menschen wirklich in die Tiefe, bis in die Tiefe mit dem Thema auseinandersetzen. Weil selbst Bewegungshygiene oder Bewegungsqualität im ganz, ganz, ganz kleinsten Reduktion hat dann ja schon einen Einfluss auf deine Sprungkraft, deine Sprintfähigkeit und so weiter. Also ich sage jetzt mal zum
Absolut.
Beispiel, was ganz, also Fuß. Training. Also, wie kann ich meine Zehen bewegen? Kann ich meine Zehen voneinander separieren? Kann ich greifen? Kann ich strecken? Also, das sind ja, also sozusagen lernen, die Zehen einzeln anzusteuern. Dafür brauche ich keinen Platz. Da brauche ich mir nur die Schuhe für ausziehen.
Weißt
Trotzdem.
du, was ich immer als Reaktion kriege von den Mädels an der Schule, wenn ich das mal mit ihnen mache? Zugegebenermaßen, ich mache es viel zu selten. Erstens mal ist mein Aufhänger immer: Habt ihr schon mal Menschen ohne Arme gesehen? Die können mit ihren Füßen und mit ihren Zehen das machen, was wir mit unseren Händen machen. Also die können ihre Zehen einzeln, wie du gesagt hast, so krass ansteuern, dass die Bilder mit ihren Füßen malen. Und was weiß ich, wahrscheinlich gibt es auch Leute, die irgendwie Instrumente mit ihren Zehen spielen können. Also es ist wirklich unglaublich, was da geht. Aber dadurch, dass wir einfach immer in Schuhen sind, und da zähle ich mich dazu, ich laufe unglaublich selten und unglaublich ungern barfuß, verkümmern einfach unsere Zehen und die Muskeln und alles andere, was da dran steckt, eben auch. Aber die Reaktion, die ich von den Athletinnen an der Schule mal kriege, ist: Ih, ich möchte doch die anderen nicht barfuß sehen.
Ja, es, ja. Ja.
Das
Aber auch
hindert
das,
mich daran, das zu tun,
ja.
Hanna. Was soll ich jetzt tun?
Dann hast du ein ganz viel tiefer gehendes Problem, weil dann herrscht noch nicht so viel. Ich denke, ich sage mal, ein Team funktioniert, wenn alle Schamgrenzen abgebaut sind.
Ah ja.
Also das glaube ich auch. Also ich glaube, wenn man mal, das wirst du kennen, weil du im absoluten Profibereich dich bewegt hast. Also wenn du wirklich Leistungssportler bist, auf hohem Niveau, dann werden Schamgrenzen relativ stark abgebaut. Und das ist auch vollkommen natürlich, weil man es bewegt sich ja ständig in einem Bereich, wo sowohl emotional ganz viel freigesetzt wird, also wo ja eigentlich Emotionen, die man ja im normalen Leben mit anderen Menschen oder nur mit einem sehr ausgewählten Kreis an Menschen teilt, plötzlich in einem Bereich sich wiederfinden, wo man halt auch mit Menschen zusammen ist, die man sich nicht ausgesucht hat. Und weil man einfach die Bedingungen, die man hat, also ich glaube, man muss Schamgrenzen abbauen, wenn man mit Physiotherapeuten arbeitet, wenn man Verletzungen hat, in Settings, die auch nicht immer privat sind, ne? Also wenn man unterwegs ist, wenn man Auswärtsspiele hat, wo eigentlich der privateste Raum für jeden Sportler die Kabine ist, die teilt man aber mit 12 anderen Menschen, sowohl die Dusche als auch die Toilette, als auch das Behandeln und so weiter. Und ich glaube, das ist eigentlich auch was sehr, sehr Positives ist, weil es natürlich eine ganz besondere Art von Nähe und Vertrauen und ich glaube, wenn bestimmte Gefühle wie Scham einen nicht eingrenzen, ist das auch ein bisschen ein Erreichen von einem Gefühl von Freiheit, finde ich jedenfalls. Ne? Es hört sich jetzt an, als ob ich mein Gefühl von Freiheit ist, nackt durch die Straßen zu laufen. Ist es jetzt auch nicht. Aber ich finde, Scham grenzt einen schon sehr, sehr stark ein, oft in seinem Handeln. Und deshalb, das kann ja eigentlich nicht sein, dass man sich mit solchen Themen auseinandersetzen muss.
Was nehmen wir mit aus dieser Aussage von Hanna? Hanna macht immer Urlaub in FKK-Bereichen.
Nee, aber manchmal würde ich mich freuen, wenn es mir auch einfach total egal wäre.
Ja, vielleicht nur ganz kurz dazu, um uns jetzt mal wieder einzufangen. Ich glaube auch, dass das, also kommt mir jetzt ganz spontan, aber ich glaube auch, dass das ein Problem vom Stadtstaat Berlin ist. Die wenigsten Kinder, die ich coache, duschen nach ihrer sportlichen Aktivität. Sowohl an der Schule als auch, als ich im Verein noch gearbeitet habe. In einem Flächenstaat wie Niedersachsen hätte ich kein ungeduschtes Kind als Trainerin in einem Bus auf eine mindestens zweistündige Rückfahrt mitgenommen.
Nee.
Und
Bei
da
uns
sind wir
war auch
wieder bei der
duschpflicht.
Scham.
Ja.
Aber um nochmal auf das eigentliche Thema zurückzukommen,
Genau.
du hast ja so ein bisschen davon gesprochen, Athletiktraining geht immer, egal wie viel Platz, wie viel Zeit, welches Equipment und so weiter und so fort. Und dann bist du so ein bisschen darauf gekommen, was will ich eigentlich trainieren? Und dafür ist es wichtig, dass man erstmal sich bewusst macht. Also wir sind ja eingestiegen auch mit der Frage, wie viel Athletik steckt in Basketball? Wir haben festgestellt, relativ viel. Aber was ist denn noch wichtig, wenn wir über Basketball sprechen? Was ist das Anforderungsprofil und was ist auch das Risikoprofil von der Sportart? Was ist denn wichtig? Was muss ich denn ins Athletiktraining aufnehmen? Ne? Und dann haben wir irgendwie verschiedenste Parameter. Wir haben die Länge der Saison, wir haben irgendwie die Länge eines Spiels, wir haben das Volumen in einer Trainingswoche. Ne? Wir haben dann irgendwie, wie lange dauert eigentlich so ein Ballwechsel, um mal sehr oldschool und sehr deutsch zu sprechen. Ne? Also wie viel Arbeitszeit versus Pausenzeit haben wir im Basketball? Was sind so Laufstrecken, die man irgendwie zurücklegt? Gibt sehr viel weniger Statistiken zu, als jetzt meinetwegen im Fußball, weil da ist ja irgendwie immer Bildzeitung. Titelt am Tag nach dem Länderspiel: Thomas Müller hat nur eine 4 bekommen, weil er nur 9 Kilometer gerannt ist. Toni Kroos hat eine 1 plus, weil er 14 Kilometer gerannt ist. Das gibt es jetzt im Basketball noch nicht. Aber
Gibt es schon, ne? Aber also, es
jetzt
gibt es
nicht
das
in
noch
dem
nicht. Das ist
Ausmaß.
genau. Das liegt
Ja.
daran, dass wir wahrscheinlich allgemein nicht so viel Sichtbarkeit haben, weil es gibt immer mehr, Gott sei Dank, auch Teams, die auch die Laufstrecken tracken, ne? Während Spiel und Training. Aber es interessiert halt keinen,
Absolut.
außer das eigene Team.
Ja, vielleicht ist es auch manchmal ganz gut, dass nicht irgendwie
Ja.
alles an die Presse rausgeht und alles zerrissen wird und alles auseinandergenommen wird.
Das
Ja, was
sagst
wir
du
dann
nur,
noch
weil du
haben,
eine 4 bekommen hättest.
ich glaube, ich hätte im Vergleich zu einigen Mitspielerinnen aus meiner Vergangenheit, was die Laufstrecke angeht, nicht nur eine 4 bekommen.
Das glaube ich auch nicht.
Genau, Anzahl und Dauer von Sprints, Sprünge, sind das maximale Sprünge, sind das submaximale Sprünge? Wir haben Beschleunigungen, wir haben Richtungswechsel und wir haben natürlich auch unglaublich viele Abbrems- und Landeaktionen. Ich glaube, das geht auch so ein bisschen unter, weil wenn ich nach oben springe, muss ich halt irgendwie auch wieder landen. Und wenn ich beschleunige, muss ich auch irgendwie wieder anhalten. Und das, ja, muss man dann alles irgendwie in ein Athletiktraining verpacken. Ne? Dazu kommt natürlich dann auch noch Verletzungsbilder, die wir haben bei uns in der Sportart. Natürlich überwiegend die unteren Extremitäten. Sprunggelenk ist die häufigste Verletzung, die bei uns auftritt. Knieverletzungen kommen dazu. Oberschenkelverletzungen vor allem im muskulären Bereich kommen dazu. Und das sind eben dann so Sachen, das hattest du ja auch schon angesprochen, Prävention, präventive Maßnahmen, Verletzungen vorbeugen, dass man diese Bereiche des Körpers eben auf die Belastung, die sie in einem Spiel, in einem Training, in einer Trainingswoche, in einer Saison so aushalten müssen, vorbereitet. Und dann können wir noch einen Schritt weitergehen. Dann können wir noch für die einzelnen Athleten oder Athletinnen ein Profil erstellen. Was hat man in so einem Trainingskader? Spielkader sind 12 Menschen. Trainingskader im Idealfall im Profibereich zwischen 10 und 16. Habe ich alles schon erlebt. Und da kann man natürlich dann auch schauen, ne? Was gibt es für eine Vorgeschichte? Liegen da Verletzungen vor? Müssen da präventiv vor Trainings, vor Spielen Übungen durchgeführt werden für die bereits verletzten Körperteile, ne? Weil wir wissen alle, vor allem kurz nach Return to Play oder Return to Competition ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass man sich wieder verletzt an der gleichen Stelle. Ne, aber eine Struktur, die schon mal verletzt war, ist eben einfach nicht so fest wie eine Struktur, die noch nie verletzt war. Dementsprechend muss man da eben auch Bescheid wissen und vorbeugen. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dann, das hatte ich auch gerade schon erwähnt, mit verschiedenen Screens oder Tests so eine Baseline zu setzen, um dann eben auch zu verfolgen, einmal, wenn wir über Monitoring sprechen, ah, ja, Athletin, Athlet ist an dem Tag fähig zu trainieren, voll zu trainieren, weil die Baseline erreicht ist. Wenn man unter der Baseline ist, dann muss man das Training anpassen. Und dann eben auch zu schauen, wenn man während der Saison diese Tests wiederholt, ist eine Verbesserung, liegt eine Verbesserung vor. Ja, hat das Training, das Athletiktraining, was wir durchführen, angeschlagen, sehen wir eine Steigerung des Back Squats, sehen wir eine Steigerung des Drop Jumps und so weiter und so fort.
Genau, vielleicht nochmal für die ZuhörerInnen. Das sind zwei verschiedene Dinge, ne? Das eine ist Assessment, das andere ist Monitoring, ne? Also das eine ist sozusagen ein Status quo bestimmen und dann immer wiederkehrende Reassessments, die sozusagen den Trainingserfolg messen. Und Monitoring ist quasi den aktuellen Gesundheits-Wohlfühl-Belastungszustand des Sportlers, um direkt Anpassungen darauf vorzunehmen. Also im einen Bereich sehr, sehr, sehr kurzfristig. Also da geht es darum, wie ist im jetzigen Zustand, wie ist der Athlet und eine direkte Anpassung vornehmen. Das andere ist, und das ist, glaube ich, ein total wichtiges Thema, weil das ist etwas, was mir, ich bin mittlerweile ein bisschen weiter weg, aber zu meiner aktiven Zeit noch in der Halle oder im Berufsfeld Basketballtrainer oft aufgefallen ist, sowohl im Training Basketball als auch natürlich ganz besonders im Bereich Athletiktraining. Ich kann kein vernünftiges Athletiktraining machen, wenn ich vorher kein Assessment gemacht habe, weil ich kann ja gar nicht wissen, was ich trainieren muss. Also das ist ja so, es ist ja dann nur ein Stochern im Dunkeln oder im Nebel. Ich mache irgendwelche Übungen, mit welchem Ziel, aber ich kann ja gar nicht nachweisen, ich kann ja gar nicht bestimmen, ich kann ja gar nicht kontrollieren, ob das Training, was ich mache, überhaupt wirksam ist oder ob es überhaupt einen Trainingseffekt erzielt, wenn ich vorher gar nicht weiß, wie ist denn überhaupt der Status quo in dem Moment, wo ich anfange mit der Athletin oder mit dem Athleten und habe ich die richtige Methodik gewählt? Habe ich die richtige Intensität gewählt? Und das ist, glaube ich, etwas, was für mich einer der wichtigsten Punkte ist, weil du hast das ganz am Anfang gesagt, in Bezug auf die verschiedenen Zertifikate und die verschiedenen Ausbildungen, die es gibt, dass es eigentlich keine richtige Zertifizierung, kein richtiges Qualitätsmerkmal gibt, weil es so viele verschiedene Formen von Ausbildung, von Weiterbildungen gibt. Und genauso gibt es auch sehr, sehr, sehr viele Athletiktrainer, denen ich wo ich glaube, dass denen manchmal das Handwerkszeug und auch das Wissen fehlt und auch die praktische Erfahrung fehlt. Und wenn ich dann vorher nicht, wenn ich vorher kein Assessment habe, wenn ich vorher keinen Status quo habe, gibt es zwei Möglichkeiten. Die gute Möglichkeit, die ist nicht gut, aber ich sag mal, die weniger schlechte Möglichkeit ist, der Athlet verbessert sich nur nicht. Der schlechteste Output, und das gibt es auch, ist durch mein Athletiktraining, weil ich vorher halt kein Screening, kein Assessment gemacht habe, verschlechtere ich nicht nur die Leistungsfähigkeiten des Athleten, sondern ich bringe den Athlet aktiv in ein Verletzungsrisiko, was vorher gar nicht da war. Und das ist für mich etwas, was ich ganz, ganz oft erlebt habe, was ich vor allen Dingen, und das ist immer so traurig, das klingt, vor allen Dingen im Damen- und Mädchenbasketball oder im Frauen- und Mädchenbasketball oft erlebt habe. Das hat ganz verschiedene Gründe. Ein Grund ist mit Sicherheit auch, dass natürlich die finanziellen Möglichkeiten, sich qualifizierte Athletiktrainer leisten zu können. Das ist auch oft so, dass man mit jungen, mit noch nicht ausgebildeten Athletiktrainern oder Trainerinnen arbeitet, die das mehr auf freiwilliger Basis machen. Das kann funktionieren, das kann aber halt auch nicht funktionieren. Und wenn ich sozusagen nicht weiß, welches Training, welche Inhalte braucht mein Athlet und vielleicht auch dadurch, dass kein Assessment stattgefunden hat, ich oft auch muskuläre Disbalancen nicht feststelle und in eine Fehlhaltung reintrainiere oder bestimmte Disbalancen sogar verstärke durch ein falsch angewendetes Athletiktraining, ist der Effekt, den ich habe, teilweise leider so, dass es dann auch zu Verletzungen kommt, die durch das Athletiktraining nicht kurzfristig, nicht in dem Moment, aber mittelfristig und langfristig ausgelöst werden. Und deshalb glaube ich, dass dieses ganze Thema Assessment und Screening eine so extrem hohe Wichtigkeit hat, aber in der Relevanz dessen, was in der Hallen, in den Fitnessstudios, im Basketball, gerade im Jugendbereich oder im semiprofessionellen Bereich und im Frauenbasketball stattfindet, leider eigentlich nicht die Qualität hat, die es haben müsste.
Ja, absolut. Was ich an dieser Stelle noch ergänzen würde, ist, dass so ein Spruch, den ich auch relativ oft in meinem Berufsalltag sage, ich kann nicht alles wissen. Na, also jetzt, nun bin ich keine Geschichtslehrerin, aber ein positives Beispiel aus meiner Vergangenheit, meine ehemalige Geschichtslehrerin, wenn wir dann im Kurs irgendwas gefragt haben, was, keine Ahnung, aus auch einer ganz anderen Epoche, 300 Jahre eher passiert ist, ja, wann war denn das nochmal? Ja, hat sie immer offen und ehrlich gesagt, ich kann nicht jede Jahreszahl wissen. Genauso wenig kann ich irgendwie, vor allem mit dem Zusatz, dass ich ja keinen medizinischen Background habe. Also ich habe weder Medizin studiert noch irgendwie eine physiotherapeutische Ausbildung. Natürlich sollte man für die wichtigen Bewegungsmuster auch Bewegungsqualität sehen können. Aber wenn eine Verletzung vorliegt, wenn eine Verletzung in der Vergangenheit liegt und man irgendwie so in diesem Return-to-Prozess ist, dann ist es ja auch überhaupt keine Schande zu sagen, wir brauchen da mal noch jemanden, der mit so einem Background drauf guckt, mit dem man sich kurz schließt. Und nicht irgendwie, wie du halt schon sagst, dann sagen, ja, das geht schon wieder und komm, wir machen jetzt irgendwie 2 Wochen nach einem relativ schweren Sprunggelenkstrauma irgendwie schon wieder Sprünge. Da habe ich dann einfach nicht die Entscheidungskompetenz zu. Und da sollte man eben auch nicht zu stolz sein, sich nochmal eine zweite Meinung mit dazu zu holen.
Und
Finde
vor
ich
allem, ich
wichtig,
glaube,
an dieser Stelle zu erwähnen.
total, total. Und ich glaube, dass es einfach extrem wichtig ist, sich wirklich auch inhaltlich fortzubilden. Weil es ist,
Ja.
ich sag mal, das Internet zum Beispiel ist ein extremer Gewinn. Und ich glaube, dass es gerade ich sage es mal in Anführungszeichen, Randsportarten. Also ich glaube, dass der Zugang zu Wissen, der Zugang zu Informationen, der Zugang zu Drills, der Zugang zu Trainingsideen unheimlich dazu beigetragen hat, dass ich zum Beispiel auch technische Fähigkeiten, athletische Fähigkeiten in Sportarten, die sonst nicht Zugang zu dieser Trainingskompetenz hatten, extrem verbessert haben. Also ich glaube, es gibt ganz viele Trainer, die besser geworden sind oder die zusätzliche Ideen haben oder auch Spielerinnen oder Spieler, die plötzlich Zugang zu Übungen haben, die sie ja sonst nur über den Trainer bekommen hätten oder die Trainerin, die ihnen vorgesetzt wird. Mittlerweile ist das ja nicht mehr so. Ich bin ja nicht nur reduziert auf das, was in der Halle passiert, sondern ich kann mir selber Wissen aneignen, auch als Trainerin oder auch als Spielerin oder als Trainer. Aber das birgt natürlich auch eine Gefahr, weil ich muss mir die Qualität aneignen, filtern zu können. Weil es gibt so viele Dinge, die eben vielleicht tolle Übungen sind, aber sie passen nicht auf das, was mein Athlet braucht. Oder es sind tolle Übungen, aber sie passen nicht zu dem Verletzungsprofil. Oder es sind tolle Übungen, aber man muss schon sehr advanced sein im Bereich Bewegungshygiene oder Bewegungsqualität, um das ausführen zu können. Und da muss man sich fragen, kann ich das korrigieren? Oder ist das vielleicht eine Übung, die vielleicht gar nicht so komplex scheint, aber ich als Korrektiv quasi muss in der Lage sein, jede Fehlbewegung zu korrigieren und sehen zu können, weil sonst könnte das auch gefährlich sein für den Athleten. Und das sind, glaube ich, so, das ist auf der einen Seite Fluch und Segen zugleich. Man hat unbegrenzten Zugang, aber ich glaube, man muss auch, wie du schon sagst, die Bescheidenheit haben zu erkennen, was kann ich korrigieren, was kann ich machen und was nicht. Und ich glaube, und das ist extrem wichtig, man muss sich auch loslösen von der Idee, dass Athletiktraining immer irgendwie fancy sein muss. Ne? Also ich glaube, das ist auch etwas, was ein Trend, der, glaube ich, extrem viel Schaden verursacht, dass man immer denkt, man muss, oder die Wertschätzung oder Respekt ist, wenn man halt immer mit super kreativen Sachen kommt und am besten irgendwie mit einem Bein auf dem Bosu-Ball landen und sich gleichzeitig irgendwie noch drei Tennisbälle zuwerfen und irgendwie mit der Kurzhantel über dem Kopf hantieren. Das sieht dann immer cool aus und das kann man auch toll auf YouTube verkaufen, da kann man tolle Instagram-Videos zu machen und da kann man so tun, als wüsste man alles. Das sind so komplexe Dinge und manchmal ist gutes Athletiktraining auch wirklich, wie du schon sagst, erstmal ganz, ganz grundlegende Basisübungen in einer hohen Qualität ausführen zu können. Und ja, wenn man das nicht entsprechend ansteuert, ist das vielleicht langweilig. Ich habe noch nie einen Athleten erlebt mit einem sehr guten Athletiktrainer, der es langweilig fand, wenn ihm eine Kniebeuge beigebracht wird. Weil das ist so challenging, das ist so schwierig, das richtig zu machen. Aber wenn man es halt nicht richtig macht, ist es natürlich langweilig. Ne? Und ich glaube, davon muss man sich auch lösen, dass man irgendwie denkt, die Athleten erwarten immer, man kommt irgendwie mit 27 verschiedenen Seilen, Bällen, und so weiter. Nee, ich glaube, wirklich gutes Athletiktraining kann manchmal auch sehr, 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 sehr auf den Punkt sein und sehr wenig abwechslungsreich, aber trotzdem challenging und anstrengend.
Ja, stimme ich dir absolut zu. Was ich zu dieser Fluch- und Segen-Geschichte noch ergänzen wollen würde, ist, man sollte auf jeden Fall, wenn man ein cooles Video sieht, nochmal gucken, ob man das noch ein zweites Mal findet, das, was da gemacht wird. Ja, weil nicht nur ich muss irgendwie mit dem Fluch und Segen als diejenige leben, die das Ganze konsumiert, sondern es ist natürlich auch Fluch und Segen, dass jeder einfach alles hochladen kann, was er möchte heutzutage. Und es gibt genügend Scharlataninnen da draußen, die irgendwelche Sachen hochladen, die vielleicht fancy aussehen, wie du sagst, aber die einfach gar keinen Trainingseffekt haben oder sogar irgendwie ein krasses Verletzungsrisiko birgen. Das sollte man nochmal gegenchecken, ob es da auch Zweit- und Drittmeinungen gibt, die das auch so machen und die das auch für das gleiche Ziel empfehlen und so weiter und so fort. Ja, um dann eben diese Sachen auch gut einzubauen in das Training, ins Athletiktraining und die dann eben auch das Ziel verfolgen, was man selber verfolgen möchte in der entsprechenden Einheit. Ja, so abschließend würde ich dann also sagen, Athletiktraining ist super, super wichtig, weil Athletik ist ein großer Teil unserer Sportart, wird ein immer größerer Teil unserer Sportart. Das ist immer schneller, höher, weiter. Es muss spektakulärer aussehen. Und da ist die Athletik einfach entscheidend für. Deshalb muss Athletik ein fester Bestandteil des Trainings sein. Ja, wir haben so kurze Anstöße gegeben, wie man das umsetzen kann. Spielerisch im Warm-up, du hast viel von Bewegungshygiene gesprochen. Das kann man mit einem kurzen Mobi-Programm machen. Das Mobi-Programm kann man dann sogar, wenn man irgendwie nur kurze Hallenzeiten hat, noch in der Umkleidekabine machen im Anschluss an das Training. So eine Art dynamisches Dehnen, wo man irgendwie auch schon so Deep Squats mit reinbaut oder Ausfallschritte mit einbaut. Das ist alles möglich. Man kann das spielerisch verpacken. Und je höher und je leistungsorientierter man das dann verfolgt, desto individueller muss das auch sein. Man sollte Screens zu Beginn der Zusammenarbeit mit einem Athleten, einer Athletin machen und dann eben regelmäßige Tests und Assessments, um zu sehen, ob das Ganze anschlägt, ob das Ganze in die Richtung sich entwickelt, in die man das auch sehen möchte. Und dann eben auch nochmal nicht zu stolz sein, um Anpassungen vorzunehmen. Ja, es kann ja verschiedenste Gründe haben, warum etwas nicht anschlägt, Verletzungen, Krankheit, falsches Programming, was auch immer, um dann Anpassungen vorzunehmen und doch nochmal einen anderen Weg einzuschlagen.
Das sind deine abschließenden Worte.
Na, meine ganz abschließenden Worte, bevor wir zur What-If-Frage kommen, sind, und das finde ich unglaublich interessant, das war mir auch nur so im Schatten und im Dunkeln bewusst. Natürlich habe ich mir schon gedacht, dass man halt bestimmte Tests nicht einfach nur so macht, damit ich irgendwie mal springe oder sprinte. Aber diese Werte, wenn sie gut oder wenn sie auch schlecht sind, kann man direkt auf Sachen vom Basketballfeld übertragen. Ja, also wenn wir uns zum Beispiel den Squat Jump nehmen, wenn der gut ist, dann ist der Athlet, die Athletin wahrscheinlich auch ziemlich gut im Antritt und kann auf den ersten Metern irgendwie GegenspielerInnen davonlaufen. Oder der Drop Jump zum Beispiel hat was mit der Maximalgeschwindigkeit zu tun, die jetzt vielleicht auf unserem kurzen Spielfeld nicht so relevant ist, wie jetzt meinetwegen auf dem riesen Fußballfeld. Aber wenn wir einen Drop Jump haben, haben wir meistens auch einen Reactive Strength Index. Also ich muss mich ja dann auch schnell wieder, sollte mich möglichst schnell wieder vom Boden abdrücken. Das hat zum Beispiel was mit Richtungswechseln zu tun. Also wenn meine Athletin nicht so gut ist und irgendwie ewig am Boden klebt, bevor sie wieder abspringt, dann ist sie wahrscheinlich auch nicht gut in Richtungswechseln. Und dann kann ich halt Übungen zum Richtungswechsel ins Training einbauen. Und das geht ja dann auch im Übergang von Warm-up zu speziellem Training, Basketballtraining, mit Richtungswechseln arbeiten, dann wird sie wahrscheinlich den RSI verbessern. Das sind meine
Spannend.
abschließenden Worte.
Und die erste Möglichkeit, dann in diesem Bereich zu trainieren, ist das Testmuster. Also ein Squat Jump ist auch eine Übung, um den Antritt zu verbessern, zum Beispiel.
Ja.
Ein Drop Jump ist eine gute Übung, um die Maximalgeschwindigkeit zu verbessern. Dann, Jenny,
What if?
what if? Das
Hast
erste
du eine
Mal
Frage, Hanna?
Premiere.
Es
Ich
ist
habe eine
Premiere.
Frage.
Der rote Teppich ist ausgerollt. Wir sind also quasi Berlinale. Gibt's in Spanien auch sowas? So ein Äquivalent zur Berlinale? So ein großes Filmfest?
Den Goya.
Ja. Okay.
Genau.
Dann unsere Wortneuschöpfung ist dann Boja.
Boya.
Hat den roten Teppich ausgerollt für die ersten zwei What-If-Fragen.
Ich lasse dir den Vortritt. Die Herausforderung wird gar nicht daran bestehen, die Frage zu stellen, sondern eine kurze Antwort wahrscheinlich zu finden. Ne?
Absolut, absolut. Ich habe das an unser heutiges Thema Athletik angelehnt, meine What-If-Frage. What if oder was wäre, wenn wir später in der Sportart Basketball spezialisieren und bis zum Alter von 13 oder 14, beziehungsweise bis zum Peak Height Velocity Zeitpunkt, nur grundsportlich beziehungsweise grundathletisch ausbilden?
Ich beantworte das jetzt, oder wie machen wir das?
Ja. Würdest du
Ich,
das,
das
also wir können ja mal sagen, so hältst du das für eine absurde Idee?
nee, überhaupt nicht. In meiner Zeit als aktive Basketballtrainerin war das eine Philosophie, die ich extrem stark verfochten habe. Und ich habe immer versucht, die ganzen Menschen um mich herum davon zu überzeugen, dass eine zu frühe Spezialisierung mittelfristig und langfristig keine Vorteile, sondern nur Nachteile bringt, langfristig. Also wir reden nicht davon, dass man in einem U12-Spiel oder in einem U10-Spiel natürlich Spiele gewinnt mit Kindern, die ein höheres Trainingsalter in einer, in der, sag ich mal, in spezifischen Trainingseinheiten haben. Aber langfristig gesehen gibt es keinen Vorteil. Ich bin der festen Überzeugung, dass, wenn man sich davon lösen kann und wenn man es schafft, was ja immer mein Wunsch war, mein Ziel war, einen Verein zu, in einem Verein zu arbeiten, der sich sozusagen auf nachhaltige Spielerausbildung spezialisiert
Spezialisiert.
und man löst sich von Ergebnissen im Bereich U10, U12, U13 und dann kommen wir gleich später dazu, weil ich glaube, sogar im Bereich U14, U15 schafft man dann den Sprung plötzlich, dann ist man nämlich plötzlich doch ziemlich weit oben und vorne mit dabei, sich davon zu lösen und zu sagen, ich bilde Kinder aus, die extremst hohe Fähigkeiten im Bereich koordinativer und kognitiver Fähigkeiten haben, dann glaube ich, ist es nur noch ein ganz kurzer Schritt, dann die basketballspezifischen Inhalte oben drauf zu setzen und es wird ihnen immer leichter fallen, die zu erlernen. Man muss quasi nur diesen Zeitraum überbrücken zwischen, okay, jetzt fangen die an, bis ich dann sozusagen die anderen überhole, die früher damit angefangen haben. Man wird sie, glaube ich, in den meisten Fällen überholen und ich glaube, dass es sogar sehr, 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 sehr viele sehr viel mehr Vorteile als Nachteile hat und dass man auf lange Strecke die besseren Spieler entwickelt und Spielerinnen.
Ja, Hanna, ich stimme dir da vollends zu bei dieser Aussage. Da gibt es ja auch Statistiken zu. Ich glaube, die hatte ich auch schon erwähnt, dass wenn man sich früh spezialisiert, fährt man eben auch früh internationale Erfolge ein. Aber wenn man sich mal die SpitzenathletInnen, die Erfolgreichen im Erwachsenenalter anguckt und deren Vita, dann sieht man, dass die relativ lang sehr allgemein trainiert haben. Also das noch als Ergänzung dazu von mir. So, jetzt deine What-If-Frage an mich.
What if? Das geht übrigens auch ein bisschen in die Richtung. What if? Oder was wäre, wenn man im Frauenbasketball die Korbhöhe nach unten reduzieren würde?
Spannend. Ich glaube, das Spiel wäre unattraktiver, in meiner Meinung. Hast du eine Anzahl für mich? Also wären dann irgendwie Dunks möglich? Willst du
Genau, das
darauf
die,
hinaus? Ja, okay.
genau. Die passt auch zu deinem zu deinem Einstiegstrauma,
Ja, mit den Board-Touches, dann hätte ich
mit
die
dem
vielleicht auch
Board-Touch,
geschafft.
den Korb auf eine Höhe zu reduzieren, wo der, ich sag mal, die genetische Determination von Frauen nicht daran hindert, dass sozusagen regelmäßig auch Dunkings stattfinden könnten.
Ich bleibe bei meiner ursprünglichen Aussage. Ich glaube, das würde dem Spiel nicht unbedingt gut tun. Also vielleicht wäre es natürlich spektakulärer, weil wir Dunks sehen würden, aber ich glaube, es wäre nicht cooler als das, was wir jetzt haben, weil ich will jetzt nicht irgendwie 5 € ins Phrasenschwein stecken müssen und sagen, ja, aber die taktischen Elemente sind ja im Frauensport, auch im Fußball und im Basketball und auch die technischen Elemente sind da vielleicht noch mal viel ausgefeilter, weil es eben nicht so dominante Spielerinnen gibt, die dann eben den Ball jedes Mal reinhämmern und reindanken. Aber ich glaube schon, dass Frauenbasketball sich dadurch auszeichnet, dass wir eben nicht ständig danken können, sondern dass wir andere Lösungen finden, den Ball in den Korb zu bringen, sei es Pässe, sei es Würfe, sei es verrückte, also keine Ahnung, Marien Johannes. Wenn die jedes Mal danken würde, fände ich ihr Spiel wesentlich unattraktiver als das, was es jetzt ist.
Ja, ich bin auch da deiner Meinung. Ich verstehe, dass man sich diese Frage stellt,
Ja.
aber natürlich, und sie würde eigentlich auch in konzeptionell in viele Raster passen, die ich dann teilweise auch habe, ne? Also bin zum Beispiel auch ein extremer Verfechter davon, das Material anzupassen im Mini-Bereich, also bedeutet nähere Dreierlinie, kleinere Bälle, niedrigere Körbe, um das Spiel erwachsener zu machen. Also oft führt das ja dazu, also wenn man sozusagen die Bedingungen anpasst, wird das Spiel erwachsener. Aber das würde ja zur Aussage führen, dass eigentlich Frauenbasketball einfach nur eine schlechtere Version von Männerbasketball ist. Und das, glaube ich, ist es nicht. Und da gebe ich dir recht. Ich glaube, Frauenbasketball und Männerbasketball sind ähnlich, aber haben bestimmte Elemente, wie du schon sagst, die auch die Kultur und von Frauenbasketball auszeichnen, ne? Weil es, ich glaube, es gibt auch viele, witzigerweise, erlebe ich das hier in Spanien, dass teilweise wirklich Menschen, die sich wirklich aufgrund ihres Alters historisch gesehen schon wirklich jahrelang im Männerbasketball bewegen, ich oft höre, dass sie mittlerweile lieber Frauenliga hier angucken, weil das für sie mehr mit dem Basketball zu tun hat, mit dem sie groß geworden sind und sich teilweise nicht mehr damit identifizieren können, dass es ein sehr individuelles, sehr auf Athletik fokussiertes Spiel geworden ist im Männerbereich. Und ich finde das super gut und spannend, aber deshalb an die Frage, müssen wir das dann auch machen im Frauenbasketball? Oder ist das wirklich die Qualität, sage ich mal, die, oder ist das Element, was sozusagen Frauenbasketball dann attraktiver machen wird? Oder ist nicht vielleicht gerade die Attraktivität von Frauenbasketball auch darin begründet, dass immer noch oder teilweise andere Elemente im Vordergrund stehen und eben nicht ein Dunking, sondern wie du schon gesagt hast, taktische, technische Elemente, die sich halt aktuell unterscheiden vom Männerbasketball. Das ist ja der einzige Unterschied. Also der einzige wirkliche Unterschied ist das Thema Physis und Dunking, ne? Also ansonsten ist es ja mittlerweile sehr, sehr gleich.
Ja, und das ist vielleicht auch, als hätten wir das wieder geplant. Es glaubt uns ja niemand, dass wir das nie planen, diesen so einen krassen roten Faden jetzt zu haben. Aber das ist vielleicht auch eine gute Rückführung zur ersten Frage, die wir hatten in Bezug auf Athletik, ne? Also wie viel Anteil im Basketball hat denn Athletik? Und dann muss man vielleicht unterscheiden beim Männerbasketball dann noch mal mehr als beim Frauenbasketball. Und dann haben die anderen Elemente, die wir gerade schon alle genannt haben, eben doch noch mal einen höheren Anteil, die das Spiel eben trotzdem unglaublich attraktiv machen. Und dann finde ich es auch vollkommen fein so, ne? Also mir stellt sich dann auch die Frage, die müssen wir jetzt nicht zu Ende diskutieren, was wäre denn dann zum Beispiel so mit Wurfmechanics? Also wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, ja, die FIBA sagt, gut, wir machen den Korb 40 Zentimeter weiter runter.
Muss ich
Die
anpassen.
Wurfquoten gehen doch einfach erstmal komplett in
Klar.
den Keller,
Muss
weil
ich
alle
anpassen.
schon 20 Jahre auf den Korb draufschmeißen und jetzt hängt der wo ganz anders und das sieht total komisch aus. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ja, das ist ja so ein Beispiel, was man nennen kann, Hürdenlauf. Die Hürden bei Frauen sind niedriger als bei Männern, weil aber
Der
eben auch
Ball ist kleiner,
Athletik.
unser Ball ist kleiner. Selbst in unserer eigenen Sportart gibt es das ja, ne?
Ja, klar, aber ich sag mal, weil der Anteil an Athletik, das hatte ich ja auch zu Beginn gesagt, bei Leichtathletik, es ist ja sogar in dem Namen dieser Sportart drin, einfach nochmal sehr viel höher ist. Natürlich gibt es da auch eine unglaublich hohe Anforderung an die Technik, wenn wir jetzt von Hürdenlauf sprechen, aber da finde ich es vollkommen legitim, dass man sagt, die Hürden sind kleiner. Aber im Frauenbasketball den Korb niedriger machen, finde ich einfach
Das
weird.
Ziel muss man halt hinterfragen, ne? Also, wenn man sagen würde, das Ziel ist, Frauenbasketball möglichst nah an den Männerbasketball ranzubringen, dann wäre die Antwort ja, man muss den Korb reduzieren. Weil das wäre ein Element, was dazu führen würde, dass man sozusagen die Essenz des Spiels an die Essenz des Spiels im männlichen Bereich anpassen würde. Die Frage ist, will man das, ne? Also, auch wenn darüber jetzt auch gerade sprechen, weil es ist am Ende, was macht Basketball aus? Was ist denn jetzt wirklich das, was die Essenz von Basketball ausmacht, ohne zu hinterfragen, dass natürlich vollkommen richtig ist, dass sich der Bereich im athletischen Bereich einfach wahnsinnig viel getan hat und dass man es nicht außen vor lassen kann, weil sich die Sportart an sich in diesem Bereich so entwickelt, dass fehlende athletische Fähigkeiten dazu führen, dass ich nicht mitmachen kann. Also Athletik kann dazu führen, dass es mich ausschließt von der Elite und ich kann noch technisch noch so gut sein, aber es schließt mich aus. Trotzdem, um mal zwei Spieler zu nennen, die aktuell, glaube ich, zweifelsohne zu den Besten der Welt gehören, nämlich Nikola Jokic oder Luka Doncic, sind wahrscheinlich so die attraktivsten oder gehören zu den attraktivsten, zu den spektakulärsten, zu den besten Spielern, die wir haben. Man würde ihnen allerdings nicht attestieren, dass sie zu den athletischsten Spielern gehören, die wir haben. Ne? Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage. Wo soll es hingehen oder was macht auch die Essenz von Basketball aus? Und schließt oder führt ein Defizit in einem bestimmten Bereich dazu? Das ist jetzt eine philosophische Frage, dass man andere Fähigkeiten stärker ausbildet. Ne? Also jemand, der super athletisch ist, der im 1 gegen 1 jeden schlagen kann, über seine Physis, der hat ja nicht die Notwendigkeit, Spielwitz oder technische Fähigkeiten auszubilden, weil er braucht sie gar nicht in dem Moment. Um erfolgreich zu sein, reicht die Athletik. Genauso wie jemand, der eben diese athletischen Fähigkeiten nicht hat, wie jetzt zum Beispiel mal Luka Doncic, den nehme ich jetzt mal so als Beispiel, obwohl ich natürlich auch, ich sage mal, für einen normalen Menschen natürlich schon sehr athletisch, also ich sage jetzt mal im Basketballumfeld, entwickelt man eine solche Spielfähigkeit vielleicht auch nur deswegen, weil es die einzige Form ist, zu überleben in einer Welt, wo meine Athletik an sich nicht ausreichen würde, um zu überleben.
Ja, das ist ein schöner Abschlusssatz für Folge 28, die, in der wir pumpen gehen, habe ich sie jetzt einfach mal genannt, weil Athletiktraining ist ja Pumpen. Wir waren
Pumpen,
ja auch schon
Pumpen.
das eine oder
Pamela
andere Mal
Reif.
zusammen pumpen.
Ja.
Oder halt die mit dem Identitätsklau, weil du heute die Moderation übernommen hast.
Das ist
Müssen wir
richtig.
nochmal drüber nachdenken. Eins von beiden wird es am Ende.
Das machen wir. Jenny,
Hanna, wir hören uns
ich
beim
danke dir
nächsten
für diese
Mal.
Folge und wir hören uns.
Bis dahin. Timeout over.